Unsere Aufgabe ist in Englisch beschrieben mit einer Headline: Our job is your defense. Also unsere Aufgabe ist die Verteidigung unserer Kunden.
Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von Comstor mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
Hallo und herzlich willkommen zu den IT-Komplizen, dem Podcast der Firma Comstor. Ich darf heute einen neuen Komplizen bei mir begrüßen, den Thorsten. Hallo Thorsten.
Mahlzeit.
Thorsten, wer bist du und was ist dein Beruf?
Thorsten Rosendahl. Ich bin im 27. Jahr bei Cisco.
Wow.
Ich bin Engineering Technical Leader bei Cisco Talos. Ich lebe irgendwo zwischen Rheinland und Ruhrpott. Und deswegen muss ich mich vorab schon entschuldigen, dass ich mit dem Das und dem Was manchmal so ein bisschen rumhampel und da eher so ein Dat und ein Wat rausstolpert. Also das tut mir jetzt schon leid.
In jeder Cisco-Präsentation, die man heute aktuell unter die Finger bekommt, liest man von Talos. Was ist eigentlich die Aufgabe, beziehungsweise inwiefern macht ihr Cisco-Produkte besser?
Wir bei Talos sind im Engineering aufgehangen, das heißt in der Entwicklung. Man könnte uns aber fast auch schon wieder in so ein bisschen ins Research stecken. Mhm. Unsere Aufgabe ist in Englisch beschrieben mit einer Headline: Our job is your defense. Also unsere Aufgabe ist die Verteidigung unserer Kunden. Mhm. Das heißt, unsere Aufgabe ist zu verstehen, draußen im Internet die bösen Buben, was die wann, wo, warum tun, um daraus rückwärtig Threat Intelligence zu generieren. Was heißt, wir sammeln jede Menge Telemetriedaten draußen, wir analysieren das und stellen dann daraus zum Beispiel Signaturen her. Böse IP-Adressen, gute IP-Adressen, böse Dateien, gute Dateien, all sowas. Und das fließt dann in die Produkte wieder ein, wie eine Firewall, wie ein E-Mail-Gateway, wie Umbrella. Um das immer wieder up-to-date zu halten mit Informationen, was ist bekannt gut, was ist bekannt böse, wo muss man genauer hingucken.
Ich komme nochmal zurück auf das 27. Jahr, das du ja bei Cisco schon bist. Mhm. Wie ist denn dieser Unternehmensbereich Talos entstanden und vielleicht auch, wo kommt der Name her?
Ja, da gibt es das ein oder andere Gerücht zu, ne, zu der Geschichte. Da gibt es Menschen, die denken, das war oder ist ein frischer Zukauf oder ein OEM, also einfach ein Label Agreement. Das ist aber alles nicht richtig. Es war irgendwann in 2013, wo Cisco die Firma Sourcefire gekauft hat.
Ist das schon so lange her?
Also ich habe noch mal kurz tatsächlich auf Wikipedia geguckt. Ich hätte es eigentlich besser selber wissen sollen, ohne mir da irgendwie externe Referenz zu holen. Also 2013 hat Cisco die Firma Sourcefire gekauft. Und auch damals hatte Cisco ja schon Security-Produkte und auch eine Security Intelligence Operation, also SIO, nannten die sich damals. Und dann gab es auch noch ein Track-Team und auf der Sourcefire-Seite gab es das VRT-Team. Und die haben alle einen sehr ähnlichen, vielleicht sogar gleichen Job gemacht, aber an unterschiedlichen Stellen im Unternehmen. Und deswegen hat man in 2014 dann all diese Abteilungen ineinander zusammengeführt, um eine zentrale Threat Intelligence Organisation innerhalb von Cisco zu formen. Das ist 2014 passiert. Und jetzt ist natürlich, wenn man dann aus drei oder vier Abteilungen eine macht, muss man da auch mal einen neuen Namen dran schreiben. Und da kam dann Talos tatsächlich bei raus. Es ist aus der griechischen Mythologie entnommen. So ein Halbmensch, Halbroboter, der auf Kreta unterwegs ist, um Europa vor den bösen Piraten zu unterstützen.
Aber ich gehe nicht davon aus, dass du ein Halbroboter bist und in Griechenland zu Hause bist, wie du ja vorhin schon gesagt hast. Was machst du denn den ganzen Tag?
Ich staune. Den ganzen Tag lang. Also es wirklich, ich staune den ganzen Tag lang. Wir gucken, was draußen die bösen Buben machen. Das ist ja nicht mehr der Teenager, der bei seinen Großeltern im Keller sitzt. Ne? Sondern das sind mafiöse Strukturen, das sind Kartelle, das sind riesige Organisationen, die auf der dunklen Seite der Macht unterwegs sind. Und die dann an unser Geld wollen, die Sachen ausschalten wollen, remote oder. Ne?
Oder die Daten.
Oder an die Daten. Aber die Daten interessieren die ja eigentlich gar nicht wirklich. Das sind ja auch nur Mittel zum Zweck, um dich dann am Ende des Tages zu erpressen. Ne? Entweder dadurch, dass sie es dir verschlüsseln und sagen, Edgy-Badgy, du bezahlst jetzt Summe X, sonst kommst du nicht mehr ran. Oder was wir halt in der letzten Zeit häufiger wahrnehmen, dass Verschlüsselung für die viel zu aufwendig geworden ist, dass die einfach nur sagen, ich habe deine Daten und wenn du mir nicht den Betrag X überweist, dann veröffentliche ich die. Ja? Also Mittel zum Zweck, die Daten, um an Geld zu kommen. Ne? Und da muss man aber halt auch wieder reingucken. Ich bin mehr im Bereich strategisches Threat Intelligence unterwegs, also guck da von 10.000 Meter Höhe drauf irgendwie. Mhm. Und da sehen wir halt auf der einen Seite kriminelle Strukturen, die wirklich nur aufs Geld aus sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch staatlich gesponserte Akteure, die dann andere Ziele verfolgen. Ne? Die möchten dich nicht erpressen, aber die möchten vielleicht einen wirtschaftlichen oder einen politischen Vorteil bekommen.
Oder Beeinflussung wahrscheinlich auch. Würdest du das auch dazu zählen?
Beeinflussung spielt da sicherlich eine Rolle. Mhm. Aber auch da muss man wieder jetzt, ist das eine kurzfristige Geschichte für aktuelle geopolitische Herausforderungen, die es so gibt in der Welt, in letzter Zeit etwas häufiger? Oder gibt es da irgendwie langfristigere Schemen, die von einem Regime verfolgt werden? Also das ist ein komplexes Spiel. Ich sage, ich staune den ganzen Tag und das hört auch so schnell nicht auf, ne?
Ist eine super interessante Beschäftigung, muss man sagen. Wäre ich du, dann würde ich mich fragen, wann ich den Tag denn beende, weil tatsächlich andere lesen Zeitungen. Für dich ist ja den ganzen Tag neue Dinge, die du erfährst. Was machen denn deine Kollegen den ganzen Tag?
Während ich staune, sind das auch welche, die mich staunen lassen. Es sind nicht nur die bösen Buben, die mich staunen lassen, sondern auch unsere Leute. Ne? Mhm. Threat Intelligence ist ja jetzt nicht nur strategisch 10.000 Meter, sondern du musst an manchen Stellen musst du ja auch tiefer reingucken. Ne? Das nennt man in der Industrie die TTPs, Tactics, Techniques and Procedures. Das heißt, du musst genauer verstehen, was macht der Angreifer? Mhm. Versucht der gerade remote irgendwo zuzugreifen? Versucht der eine böse Datei auf dein System zu bekommen? Versucht der an einer Windows-Maschine in einer Registry rumzufummeln? Also all das, was man sich da so vorstellen kann, da haben wir halt Kollegen, die in unterschiedlichen Abteilungen da unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und da haben wir einen, also nicht nur einen, da haben wir eine Abteilung, die guckt sich den ganzen Tag nur Malware an und pflückt die auseinander. Reverse Engineering. Mhm. Also aus gegossenem Code wieder zurückentwickeln. Was will der Code überhaupt veranstalten? Unter welchen Voraussetzungen? Und dann gibt's andere, die sind den ganzen Tag nur im Dark Web unterwegs, um da zu suchen, auf welchen komischen Plattformen werden gerade welche Daten wieder gehandelt, welche Einbrüche werden irgendwo verkauft, welche Sachen sind da so unterwegs. Also da gibt's eine ganze Menge schlaue Leute, die echt schlaue Sachen machen, um dagegen wieder vorzugehen, was die bösen Buben tun.
Kann man heutzutage Anomalien nicht automatisch durch Machine Learning oder Artificial Intelligence irgendwie analysieren? Oder sagst du, auch da muss noch mal ein paar menschliche Augen drüber gucken, um wirklich zu analysieren, ob es jetzt tatsächlich um was Böses handelt?
Seit letztem Jahr durch ChatGPT hat ja diese ganze Geschichte Artificial Intelligence so einen riesen Anschub bekommen, da jeder drüber spricht.
Ja.
Und es ist natürlich auch eine Frage, die wir häufig gestellt bekommen, was macht ihr mit Artificial Intelligence, was machen die bösen Buben mit Artificial Intelligence und. Also, das Thema ist nicht so neu wie ChatGPT.
Ja, schon klar.
Aber man muss halt immer wieder so ein bisschen gerade rücken in die Realität oder in die jetzige Zeit zurückholen. Ne? Wir sind also nicht irgendwo bei Skynet unterwegs, dass irgendein Computer von alleine losläuft und sich von selbst irgendwas ausdenkt an der Stelle. Ne? Das heißt, wir benutzen Machine Learning in unseren Analyse-Pipelines, weil die Anzahl der Telemetriedaten, die wir zurückbekommen, die kann ein Mensch nicht mehr handeln. Ja? Wir sprechen da von ein paar hundert Millionen Events pro Tag, die wir analysieren müssen. 2000 Malware-Files pro Minute, die wir reinbekommen. Das kriegt ein Mensch nicht mehr hin. Das heißt, wir haben seit 2016 ungefähr auch schon Machine Learning im Einsatz und haben auch da eine Abteilung, die sich wirklich nur um diese Analyse-Pipelines kümmert, um die aufrechtzuerhalten und dass die gut funktionieren. Es ist aber halt so, dass ich mit Machine Learning Heuhaufen generieren kann. Man spricht ja immer davon, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Mhm. Das heißt, Machine Learning benutze ich, um erstmal diese Heuhaufen hinzustellen. Und dann kann ich versuchen, mit Machine Learning die Nadel zu finden. Aber die Realität ist, je schwieriger oder je komplexer ein Angriff wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch drauf gucken muss. Und deswegen haben wir auch Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich die Daten dann wieder anzugucken, die irgendwo aus einer AI-Pipeline oder so rausgefallen sind. Ne?
Okay, und die analysieren dann irgendwie die Angriffsszenarien oder sind gegebenenfalls auch die Leute, die direkt mit den Kunden zusammenarbeiten?
Ja, nein, jein, vielleicht, aber.
Okay.
Wir haben auch eine Abteilung von Incident Respondern, nennen wir die. Mhm. Deren Job es wirklich ist, mit den Kunden an aktiven Angriffen zu arbeiten. Nicht daran zu arbeiten, sondern dagegen zu arbeiten.
Ja, ist klar. Mhm.
Sich zu verteidigen. Und deren Hauptaufgabe ist es, sich einzudenken in das Kunden-Environment. Was habe ich hier für Server? Was habe ich hier für Netzwerk? Was habe ich hier für Patch-Level? Wie ist der Angreifer gerade unterwegs? An welcher Stelle bewegt er sich in seinem Prozess? Und wie kann ich dagegen vorgehen? Das sind die Kollegen, die greifen zurück auf Intelligenz, die vielleicht aus ML irgendwo rausgefallen ist. Die benutzen das aber jetzt nicht so als Hauptwerkzeug im Day-to-Day-Job. Es ist, Threat Intelligence ist ein Name, ein Wort, eine Abteilung, wo aber sich ganz viele Sachen drunter verstecken, die man eigentlich in einem viel längeren Podcast auch mal aufarbeiten müsste. Da gibt es viel, viel mehr zu tun. Mhm. Man kann das vielleicht mit einem Krankenhaus vergleichen. Ne? Du hast eine Notaufnahme und Gott bewahre, man möchte da nicht auftauchen als Patient mit irgendeinem Problem, aber da gibt es halt auch Incident Responder. Ne? Leute, die im Schockraum zuständig dafür sind, erstmal dafür zu sorgen, dass du die erste Versorgung bekommst.
Die entscheiden auch oder die überlegen sich auch, was in der Folge notwendig ist als Versorgung.
Oder greifen zurück auf andere Abteilungen. Wenn wir jetzt in diesem Krankenhausbeispiel bleiben, schicken die dich vielleicht in die Röntgenabteilung, weil die sagen, das sieht nicht gut aus, da müssen wir jetzt erstmal Schmerzmittel verabreichen, aber wir müssen jetzt erstmal uns ein Bild von innen verschaffen, ob da die Knochen gebrochen sind. Und das ist, an der Stelle sind die Incident Responder, die eigentlich an dir erstmal arbeiten sollten, sind dann darauf angewiesen, Feedback, Telemetriedaten aus anderen Abteilungen, wie zum Beispiel eine Röntgenabteilung, wieder zurückzubekommen.
Um dann entsprechend darauf zu reagieren, mit den jeweilig nächsten Schritten. Also beispielsweise, wenn das Röntgenbild irgendwie einen Knochenbruch zeigt, dann geht es halt zum Orthopäden. Und genauso geht es zum Beispiel Richtung, was weiß ich, Vulnerability Discovery oder ähnlichen Abteilungen, die dann die Schwachstelle aufdecken oder sowas.
Ja, ne? Vulnerability Discovery ist eine Sache, die auch mit zu Threat Intelligence gehört. Mhm. Die sollte aber doch hoffentlich vorher stattgefunden haben. Mhm. Weil das sind diese zwei Seiten der gleichen Medaille. Ne? Mit Vulnerability Discovery versuchst du Schwachstellen aufzudecken und zu finden und auch zu beheben, bevor die andersweitig irgendwo bekannt werden, speziell auf der dunklen Seite der Macht. Mhm. Das ist auch ein Handlungsstrang, den wir verfolgen. Und da sind wir auch recht stolz drauf, dass wir eine offizielle CVE Numbering Authority sind. Ne? Also wir dürfen für Third-Party-Produkte CVE-IDs vergeben, wenn wir an Produkten gewisse Schwachstellen finden.
Ah, okay. Gilt es nur für eigene Produkte oder ist es für wirklich alle Produkte?
Das ist tatsächlich für draußen. Also die Aufgabe von Talos ist zu schauen, was draußen im Internet, in dieser grauen, nebulösen Area passiert. Das heißt, wir gucken uns Sachen an wie Microsoft, Apple, Google-Produkte, IoT-Devices, wir gucken uns auch Networking-Equipment an von anderen Herstellern, aber Cisco-Equipment ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Dafür gibt es eine andere Abteilung bei uns in Cisco, das nennt sich das PSIRT, das PSIRT, Product Security Incident Response Team. Die sind dafür da, Schwachstellen zu behandeln, die mit Cisco-Equipment als solchem zu tun haben.
Das Talos-Team hat immer die gleichen Aufgaben, also jeder einzelne Team-Member hat immer die gleichen Aufgaben oder ändern die sich regelmäßig?
Regelmäßig wäre jetzt ein bisschen streng, ein bisschen hart, wenn man da regelmäßig dran schreibt, aber eigentlich kann man davon ausgehen, dass jeder Tag ein bisschen anders ist. Mhm. Ich hatte ja eingangs auch erwähnt, ich mache eigentlich eher so die strategische Threat Intelligence bei uns, habe aber aus welchen Richtungen auch immer, so ein Steckenpferd, das nennt sich Embedded Linux. Und so konnte ich kürzlich auch, weil ich mir Embedded Linux mal genauer angeguckt habe, eine CVE-ID kreieren für eine Lenovo Smart Clock, obwohl ich eigentlich gar nicht in diesem CVE-Team unterwegs bin. Das heißt, da ist also schon ein bisschen Dynamik bei uns immer drin.
Eine Lenovo Smart Clock. Warum kommst du genau auf dieses Gerät? Wird ja wahrscheinlich eine spezifische gewesen sein. Und wie kommt man genau auf so ein Gerät?
Das ist eine kleine Anekdote, die ist schon halb privat eigentlich irgendwie so. Die Kinder bei uns zu Hause, die schon erwachsen sind, sind also keine kleinen Kinder mehr, die wollten unbedingt so ein Alexa-enabletes Smart-Dingster-Bumster-Gerät haben irgendwie. Ne?
Was, womit man reden kann.
Ja, Alexa macht das Licht an. Alexa sagt mir, wie das Wetter wird. Und vielleicht bin ich einfach zu alt, ich stehe da nicht drauf. Ne? So ein Mikrofon zu Hause wird mich belauscht, auch wenn da gewisse Security Measures in place sind und da immer wieder beteuert wird, wir lauschen nicht und so weiter und so. Ich muss das nicht haben. Ne? Mhm. Und ich habe der Nummer auch eine Absage erteilt. Also wenn wir aber jetzt über Threat Intelligence reden, Kinder sind halt auch nicht dumm an der Stelle und die haben sich einer Taktik bedient, die wir auch von den bösen Buben kennen, das nennt sich Lateral Movement, also paralleles Fortbewegen. Ne? Mhm. Die haben sich bei mir das Nein abgeholt und sind dann zu der Mutter, also meiner Frau gelaufen und haben gesagt, Mama, Mama, der böse Papa will uns die Dinger nicht erlauben, der hat uns TikTok schon verboten, die sind aber jetzt nur diese Woche im Angebot für 1995 oder 1999, ich weiß es gar nicht mehr, und wir möchten die unbedingt haben. Ja, da musste ich Risk Assessment halt irgendwie auch stattfinden lassen, weil dann nicht nur die Kinder, sondern auch die Frau und so weiter und so fort. Und du weißt, worauf ich hinaus will. Also,
ja, genau. Der Druck wurde zu groß.
Ich habe den Kampf verloren an der Stelle. Ne? Also die Dinger haben Einzug gehalten. Jetzt ist es aber so, dass wir grundsätzlich ein anderes, also wir bei Thales haben ein anderes Verständnis von Produkten, von Lösungen, von Anwendungen. Das heißt, ich konnte mich zwar jetzt nicht durchsetzen, dass wir diese Dinger gar nicht erst hier hinbekommen, aber als sie hingekommen sind, schließe ich sowas nicht blind einfach ans Netz an, lass es laufen und lass es dabei gut sein, sondern die kommen in ein eigenes VLAN, was man vielleicht zu Hause gar nicht normalerweise hat. Und dann gucke ich mir die Geräte erstmal an, scanne die von außen und guck mal, Embedded Linux ist ja auch mein Ding, hatte ich ja gesagt.
Ja, genau.
So, lange Rede, kurzer Sinn. Das war an der Stelle wirklich sehr einfach. Es hat keine 2 Minuten gedauert und ich hatte kompletten Root-Zugang auf das Gerät.
Ach Gott.
Und jetzt, ja, nicht weil ich der super schlaue Hacker hier bin, sondern weil es wirklich an der Stelle sehr, 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 sehr einfach war. Ne? Und so bin ich dann halt in den CVE-Prozess gekommen, weil will ich jetzt diese Sache bei mir zu Hause verhindern, dann schalte ich die Dinge aus, stöpsel die gar nicht erst ein. Ich will aber doch was für die Community tun. Ich will ja was zurückgeben. Das ist halt auch irgendwo unsere Aufgabe bei Thales. Deswegen haben wir da ein CVE draus gemacht, sind auf Lenovo zugegangen, haben eine CVE-ID kreiert, Responsible Disclosure. Das heißt, wir haben denen mitgeteilt, was wir gefunden haben, haben denen auch angeboten, dass wir denen erklären könnten, wie man das fixen kann. Das wussten die aber selber, weil es an der Stelle wirklich sehr einfach war. Dann haben die uns ein Patch zugespielt, haben wir getestet, gemacht, getan. Das Problem wurde gefixt. Software wurde ausgerollt und jetzt muss ich damit leben, dass ich etwas sicherere Mikrofone in den Kinderzimmern hier stehen habe.
Das klingt ja wirklich nach einer tollen Geschichte und versinnbildlicht auch mehr oder weniger die Aufgabe. Magst du für die Zuhörer das Thema CVE vielleicht nochmal kurz ausführen? Also warum handelt es sich dabei, CVE?
Ich tue mich immer, als Deutscher tue ich mich da schwer, das Industriestandard zu nennen, weil es ist ja keine DIN, nach der man sich richten muss, es ist ja keine deutsche Industrienorm, ne? Aber es ist halt schon international anerkannt ein Prozess, wo die großen Hersteller alle mitspielen, nicht nur die großen, aber die auf jeden Fall, wo wir dann halt hergehen und sagen können, wir können uns gegenseitig informieren, wenn wir irgendwas gefunden haben. Und wir können auch vor allen Dingen die Allgemeinheit darauf hinweisen, da gibt es ein Problem, welches du, lieber Anwender, bei dir jetzt irgendwie fixen musst, durch eine Firewall-Regel, durch einen Bugfix, durch einen Patch, den du einspielen musst. Ne? Und das ist halt unter der MITRE-Organisation aufgehangen. Das ist in der Industrie schon relativ bekannt. Ne? Also diese CVE-Prozesse, die da hinten dran hängen. Da sind wir recht stolz drauf. Wie gesagt, wir dürfen halt CVE-IDs für Produkte vergeben, die wir untersuchen.
Jetzt ist ja, du hast das an dem Beispiel der Lenovo Smart Clock erklärt, das ist ja nur eins von 100 Internet of Things oder wie auch immer man es nennen will, Gerät mit Mikrofon, Kamera, sonst irgendwas. Hm. Ist denn Cyber Defense nicht eigentlich ein Fass ohne Boden?
Ja, irgendwie, irgendwo schon. Aber wenn ich so eine Lücke finde und dann halt auch mit Lenovo daran arbeiten kann, dass das gefixt wird, dann habe ich ja auch irgendwo so ein bisschen so ein Buyback an der Stelle. Also ich bekomme ja irgendwas zurück, ne? Eine positive Rückmeldung. Danke, dass du das Problem gefunden hast. Danke, dass du uns das gemeldet hast und das nicht auf dem Schwarzmarkt verkauft hast, um bei anderen Leuten ins Schlafzimmer reinzuhören und. Mhm. Dann gibt es noch ganz andere Geschichten. Ich weiß nicht, wie es auf deinem Handy aussieht. Bei mir ist irgendwie so, seit November, Dezember hat die Anzahl dieser Spam-SMS durchaus zugenommen.
Ja.
Dein Paket muss abgeholt werden. Dein TAN-Verfahren bei der so und so Bank ist abgelaufen. Log dich neu ein. Was auch immer. Ne?
Ja, wo ich überall Konten habe, wo ich es gar nicht wusste.
Genau. Und wo dann auf einmal, würde ich wundern, dass die Firma A die Firma B gekauft hat, weil auf einmal die in Logos miteinander vertauscht worden sind, weil es vielleicht doch nicht so schlau gemacht war, dieser Angriff.
Zum Glück in dem Fall, ja.
Zum Glück, ja. Das darf mein Chef und meine Chefin darf das eigentlich gar nicht hören, weil das ist keine strategische Aufgabe an der Stelle. Aber das ist für mich abends auch immer ein kleines Erfolgserlebnis, wenn ich tagsüber so eine SMS gekriegt habe und die auf eine Blocklist absetzen können, um dadurch sicherzustellen, dass Teil 1 des Kunden nicht mehr auf diese malicious URL kommen und aber auch Anwender von OpenDNS, die das vielleicht zu Hause im Einsatz haben, um sich vor so Sachen zu schützen, auf diese Webseite nicht mehr drauf können, weil wir die dann blocken für die. Das ist sehr klein und das ist sehr händisch und das ist ein Fass ohne Boden. Ne? Also da verläufst du dich nach dort hinaus irgendwie. Aber das ist trotzdem, ich muss es leider zugeben, eine durchaus freudige Erfahrung, wenn man die Geräte oder die auf die Blockliste setzen kann. Das ist schon gut.
Ich habe auch mal euren Annual Report gelesen. Also Talos stellt einen Annual Report zur Verfügung, der sehr zu empfehlen ist, wobei man auch starke Nerven haben muss, wenn man es lesen muss, weil man ja von Projekten liest, die zwar alle, zumindest in dem Report, fast positiv ausgegangen sind. Trotz alledem kriegt man so ein bisschen den Einblick, den du als Staunen bezeichnest, den man auch als negativ wahrnehmen könnte. Genau. Und was kannst du denn zu diesem Report sagen?
Ja, also das ist auf, ich glaube, 40 Seiten zusammengefasst, was wir in 2023 gesehen haben. Mhm. Wir gucken ja global, das heißt, da laufen Telemetriedaten auf aus Europa, aus den USA, aus Asien, also aus der ganzen Welt. Ne? Und da versuchen wir dann halt ein Bild draus zu generieren, wie sah das letzte Jahr aus? Ransomware überall, ich glaube, dafür braucht man uns jetzt nicht. Das haben wir auch in den normalen Abendnachrichten häufig genug gesehen. Wir gehen aber natürlich an manchen Stellen auch noch einen Schritt tiefer. Ransomware als solches ist ja nur das Ergebnis, was wir wahrnehmen. Ne? Da hat ja vorher schon Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stattgefunden. Ne? Wie viele das auch immer sein mögen. Da wird dann aber leider in den klassischen Nachrichten sehr selten darüber berichtet. Und das ist halt auch, wenn wir zurückgucken, was haben wir in 2023 gesehen, während wir mit unseren Kunden auch an solchen Vorfällen gearbeitet haben, die Initial Access Vektoren, also der Erstzugang in diese Netze, wo dann meinetwegen eine Ransomware-Attacke stattgefunden hat. Mhm. Wenn wir uns da die Top 3 angucken, war es wirklich Exploiting Vulnerabilities in Public-Facing Applications, Software, die nicht gepatcht war, die out of date war.
Okay.
Compromised Credentials on Valid Accounts. Das heißt, Zugangsdaten, die wie auch immer geleakt worden sind, also fälschlicherweise am Telefon verraten, irgendein Datenbank-Hack, was auch immer das gewesen sein mag.
Oder Social Engineering.
Social Engineering, also ne, was man sich da vorstellen kann. Und der dritte Mitspieler war tatsächlich ein großer Unbekannt, dass wir es nicht mehr zurückverfolgen konnten. Und wenn wir, das ist jetzt, du sagst ja, hast eben gesagt, da kriegt man so ein bisschen Angst. Das ist ja jetzt zurückgeguckt, was wir wahrgenommen haben in 2023. Wir können damit aber auch nach 2024 gucken oder 25 oder 26, um daraus abzuleiten, was wir alle in der Industrie zu tun haben. Ne? Und da ist es halt, wenn es um diese Vulnerabilities geht, ist es patchen, patchen, patchen. Und wenn ich gepatcht habe, patchen, patchen, patchen. Ne? Man muss da am Ball bleiben. Mhm. Die Anekdote an der Stelle ist aber vielleicht auf 2023 zurückgeschaut, dass wir die, wenn wir da in die Top-Vulnerabilities reingucken, dass es gar nicht so die aktuellen waren, wo jetzt der Admin sagt, oh, das ist jetzt letzte Woche passiert, ich hatte keine Zeit, sondern wirklich Patches, die oder Vulnerabilities, die seit 7 Jahren, 8 Jahren, 10 Jahren bekannt waren, wo einfach nicht nachgelegt worden ist. Ne? Das waren die Top-Vulnerabilities. Wenn wir uns dann die Credential-Geschichte angucken, denke ich, MFA ist sollte hinlänglich bekannt sein, ist aber halt noch nicht hinlänglich implementiert. Also MFA in der richtigen Konfiguration an alle Mitarbeiter ausrollen. Einfach gar nicht mehr diskutieren. dass das nur für die CXOs ist oder nur für die Top-Applikationen, sondern einfach flächendeckend, wo man es einschalten kann, MFA einschalten. Mhm. Und der unbekannte Faktor, also der auch für knapp über 20% gut war, da muss man sich halt als Industrie Gedanken machen, wie ich in so eine Logging- und oder Analytics-Baseline reinkomme, damit ich überhaupt nachvollziehbar machen kann, was hier an Angriffen irgendwie irgendwo passiert ist.
Das ist ja für den mittelständischen Kunden teilweise wirklich schwierig, sich diese Logging-Base aufzubauen. Also das ist ja eine der größeren Herausforderungen. MFA kann man relativ einfach implementieren, will ich jetzt mal behaupten. Egal, ob das jetzt von Cisco ist oder die ganzen anderen Online-Tools, die das heute schon anbieten oder Single Sign-On auch mit MFA kombiniert. Da gibt es Möglichkeiten. Patchen ist durchaus eine große Herausforderung, aber da kann man auch den Dienstleister, den IT-Dienstleister seines Vertrauens mit beauftragen. Ich glaube auch, was das Thema Logging und vor allen Dingen Monitoring angeht, der Kunde, der das selber nicht leisten kann oder sieht, dass er es nicht leisten kann, der sollte sich dringend externe Hilfe holen, dass sie das vielleicht für ihn übernimmt, diese Aufgabe. Oder wie siehst du das?
Die kurze Antwort ist ja. Die lange Antwort ist, für die größeren Kunden, weil du hast eben auch im Mittelstand gesprochen. Wir haben das auch bei diesen Fortune 500 Kunden an manchen Stellen wirklich dünn gesehen. Das hat uns dazu veranlasst, jetzt halt auch noch eine Dienstleistung mit ins Programm zu nehmen, die sich Log Architecture Assessment nennt. Mhm. Weil es ist auch nicht mal eben so ein richtiges Log-Level-Baselining gemacht. Also wenn man jetzt über, man muss ja immer gucken, rede ich jetzt von 3 PCs, von 10 PCs und 5 Druckern oder rede ich von 40.000 PCs an 1.000 Standorten und. Da muss man halt auch gucken, dass man das richtig macht. Aber wichtig ist, dass man einschaltet. Und dann manchmal würde ich mir halt wünschen, dass selbst ein blöder Textfile, Entschuldigung, der ist immer noch besser als gar nichts. Wenn ich einfach plain Syslog-Logging irgendwo hinschreibe, dann kann ich aber wenigstens versuchen nachzuvollziehen, was passiert ist. Da sind wir noch nicht in Analytics oder so drin, aber das muss getan werden. Und vor allen Dingen auch, wenn ich mir angucke, dass hier NIS2 auf uns zurollt, da ist es halt auch als Requirement definiert, ne?
Also das heißt, ich muss das als Unternehmen haben, wenn ich irgendwie Teil der kritischen Infrastruktur bin, und NIS2 besagt ja, dass es immer mehr Unternehmen sind und deswegen sollte sich jeder darauf vorbereiten, entweder mit eurer Beratung das zu machen oder selber einzuführen, wenn er die Kapazitäten und das Wissen dazu hat.
Richtig.
Also es gibt viel zu tun, wie du sagst, gibt auch viele Herausforderungen, die Top 3 sind aber abwehrbar, also du hast die Sachen, wie du gesagt hast, wie Patchen eben oder eben auch MFA einzuführen oder eben auch, wie du es zwischenzeitlich auch mal erwähnt hast, einfach die DNS-Server gegen solche zu ersetzen, die sicher sind, mit der entsprechenden Subscription dahinter, sind relativ einfache Ansätze, um zumindest ein paar Türen von den vielen, die man hat, zu schließen. In dem Annual Report habe ich auch noch ein spezielles Projekt gelesen. Vielleicht können wir da noch zum Schluss noch ein kleines Wort dazu verlieren. Es heißt Project Power Up. Kannst du dazu was erzählen?
Project Power Up hat bei mir aus dem Team der Joe gemacht. Mhm. Und ich hatte eben gesagt, mein Steckenpferd sind so Embedded Linux-Sachen. Sein Steckenpferd sind so IoT-Geschichten, Energy Provider. Mhm. Und der hat Wind von der Sache bekommen in der Ukraine. Weit weg von klassischer Malware, Ransomware und so weiter und so fort. Da geht es um die Umspannstationen. Die sind eh schon angeschlagen durch die ballistischen Angriffe. Ne? Also, so eine Umspannstation wird gerne ausgeschaltet mit irgendeiner Rakete und so weiter und so fort. Das heißt, das ganze Stromnetz ist da schon so ein bisschen am Anschlag. Und was die Betreiber dort halt festgestellt haben, ist, dass wenn Angriffe laufen, GPS-Signale gestört werden. Und diese GPS-Signale werden nicht nur für eine Minute gestört, sondern über einen längeren Zeitraum.
Okay.
Jetzt mag man denken, ja, aber so eine Umspannstation, was will die mit einem GPS? Die bewegt sich doch nicht. Die wird doch wissen, wo sie steht.
Ja.
Es ist aber halt so, dass GPS ein sehr präzises Timing erlaubt. Und das ist eine Sache, die ich in diesen Stationen brauche. Da hat man sogenannte PMUs. Ja, kann man Werte ablesen wie Spannung, Phasenwinkel, Netzfrequenz, Vorlauf, Rücklauf und so weiter und so fort. Ganz viele Sachen, die dann wieder andere schlaue Leute in ihre Berechnung mit einbeziehen, um dann Lastverteilung und so weiter zu machen. Mhm. So, wenn man jetzt von 50 Hertz ausgeht, also 50 mal pro Sekunde, dann kann man schon so das Gefühl dafür kriegen, dass eine Uhr etwas akkurater laufen muss, als dass sie 5 Minuten off ist oder so eine Geschichte. Das ist aber das, was da passiert ist halt, dass die Geräte also dass diese Umspannstationen aus der Zeit rausgelaufen sind, weil das GPS zu lange gestört war. Und da haben wir dann halt, oder vielmehr der Joe, ich persönlich nicht, aber der Joe hat dann mit unserer IoT-Business-Unit dran gearbeitet, präzises Timing in diese Stationen reinzukriegen, ohne auf GPS angewiesen zu sein permanent.
Okay.
Und es ist halt unser Maxim oben drüber, ne? Our job is your defense. Unsere Aufgabe ist die Verteidigung von Cisco-Kunden, auch wenn es jetzt hier an der Stelle mit der klassischen Ransomware oder Mailware nichts zu tun hat. Mhm. Wir haben das Problem erkannt und weil wir hintenrum denken, haben wir uns auch eine Lösung dafür ausdenken können. Und die ist mittlerweile halt auch über kurioseste Wege geliefert, eingebaut und für funktionstüchtig befunden worden.
Das ist ja Wahnsinn, weil theoretisch für den Zuhörer, der sich nicht da reindenken kann, was das bedeutet, wenn so eine Umspannung oder eine Hochspannungsstation dieses Zeitsignal nicht hat, dann ist das, was beim Endbenutzer aus der Steckdose kommt, unter Umständen nicht wirklich nutzbar.
Ja, oder die Steckdose bleibt einfach komplett stromlos an der Stelle, ne? Also, das ist ja wieder die Skalierung, die man da ja sehen muss, ist jetzt nicht auf eine Wohnung, auf ein Haus oder auf einen Häuserblock bezogen, sondern es betrifft ja das ganze Land. Mhm. Und wenn da die Umspannungsstationen ins Wackeln geraten, dann können da wirklich Landstriche dunkel werden. Komplett dunkel. So. Und deswegen haben wir das Projekt halt auch Power-Up genannt, weil wir den Strom, die Spannung da erhalten wollen, weil die Menschen dort brauchen Licht, die brauchen Heizung, die müssen ihre Handys aufladen.
Eine Frage hätte ich zu dem Projekt noch. Seid ihr da selber drauf gekommen, weil du anfangs gesagt hast, davon Wind bekommen, oder hat man euch explizit danach gefragt? Weil ehrlich gesagt, du sagst es selber, fernab von Ransomware und so weiter, ich weiß jetzt nicht, ob in meinem Kopf es Klick gemacht hätte, dass ihr die Antwort auf die Frage seid.
Also es ist jetzt nicht als bezahlter Auftrag an uns herangetragen worden. Mhm. Das eigentliche Thema war Cyber Threat. Und da ist man abends beim Essen, ist man über dieses Thema. Ich war persönlich nicht dabei, ne? Aber da ist man dann drauf gekommen und meinen Kollegen, den Joe, hat mich losgelassen. Und der hat dann angefangen, darüber nachzudenken. Was ist das Problem? Wo kommt das her? Was kann ich dagegen tun? Und das ist auch kein Prozess, also Teil 1, es ist jetzt nicht so als bezahlter Auftrag an uns abgegeben worden und es ist auch keine Sache, die sich jetzt hier in 5 Minuten erledigt worden war. Das ist ein Prozess, der über mehrere Wochen oder Monate gedauert hat, bis man da zu einer Lösung kam.
Wahnsinnig interessant alles das. Also wir werden auf jeden Fall auch den Report verlinken und den Leuten die Möglichkeit geben, dann nochmal nachzulesen. Vielleicht hören wir uns auch einfach nochmal, weil du hast eingangs erwähnt, um die Folge heute nochmal zusammenzufassen, dass es unglaublich vielseitig ist, wie sich die Kollegen mit ihren einzelnen Schwerpunkten um Lücken kümmern. Um Lücken, um Angriffsszenarien und dann eben auch auf die Reaktion darauf. Was man aber auch gesehen hat, ist, dass man mit standardisierten Maßnahmen einen Grundschutz erreichen kann. Was wir auch kurz angeschnitten haben, ist, dass wir mit NIS 2 sowieso auch dazu, und das haben wir auch schon in früheren Podcasts besprochen, mehr oder weniger sowieso dazu gezwungen ist, gewisse Dinge umzusetzen, die Security-Richtlinien zu erhöhen. Und es ist trotzdem total spannend, was einem auf dem Weg alles entgegenkommt. Und es ist schön, dass es ja Abteilungen, Teams wie eures gibt, die sich Gedanken darüber machen, wie sie alle ein bisschen sicherer machen, egal von welchem Hersteller sie irgendein Produkt gekauft haben oder auch nicht. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Vielen Dank dafür.
Gerne. Und ich komme auch gerne nochmal wieder und es gibt immer wieder eine Geschichte zu erzählen. Nächstes Mal können wir ja vielleicht über Dating-Apps sprechen.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr wieder bei den IT-Komplizen reingehört habt. Beim nächsten Mal spreche ich mit unserem Cisco-Ansprechpartner Michael darüber, wie man Amazon Web Services als Schlüssel für erfolgreiche Projekte verwenden kann.
Das waren die IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.